ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute die kreative Nachlassverwaltung zum Thema oder auch, wie wir uns das so schön flippant überlegt haben, nach dem Tod des Autors. Wobei ich jetzt mich trotzdem wieder in der Lage sehe, das zu spezifizieren, weil es ja bei unserem Tod des Autors ja um das Literaturwissenschaftliche ging und jetzt geht es halt um den echten Tod, also Content Warning für diese Folge zu Tod, Sterben, Trauer und so weiter, weil wir uns damit beschäftigen, was mit unserem kreativen Nachlass passiert, wenn wir uns selber nicht mehr drum kümmern können. Jetzt muss das natürlich nicht zwingend heißen, dass wir gestorben sind, aber...
Ja, vielleicht sind wir auch nur in einem permanent vegetativen Zustand oder irgendwie am Locked-In-Syndrom. Das ist natürlich wesentlich angenehmer, die Vorstellung, da zu sitzen und auch irgendwie mit so einem halben Hirn zu leben und nicht mehr schreiben zu können. Danke, Ela.
Ja, das...
Das ist eine beruhigende Vorstellung, wirklich.
I live to please, was soll ich sagen? Der kleine Besserwisser in mir konnte es sich nicht verkneifen.
Ja, nein. Danke, kleiner Besserwisser.
Warum wir uns damit beschäftigen? Prinzipiell ist es ja so, dass ab und zu im Leben Leute, die man kennt, sterben. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist, sich mit seiner eigenen Sterblichkeit zu beschäftigen. Ich weiß, viele Leute machen das auch genau andersrum, aber, ne? Und so ein Testament aufzusetzen, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Und zumindest in meinem Fall war es dann so, dass ich relativ schnell auf den Blog beziehungsweise auf die Webseite von Neil Gaiman gestoßen bin, der selbst erklärt, so eine Art Kreuzzug für kreative Nachlassverwaltung führt, weil er als Schaubeispiel eben eine Anekdote aus seinem eigenen Leben irgendwie beiträgt, indem ein lieber Freund gestorben ist und sich eben nicht darum gekümmert hatte und die Rechte an seinen vielen großartigen Werken und Veröffentlichungen halt leider an seine entfremdete Ex-Frau gefallen sind. Weil diese Leute irgendwie oder anscheinend immer noch verheiratet waren und irgendwie getrennt lebend und wie auch immer, aber offensichtlich keine Gütertrennung vereinbart hatten. Und diese Ex-Frau dann irgendwie dafür sorgen konnte, dass diese Werke halt alle vom Markt genommen werden und keiner seiner kreativen Mitwirkenden da jetzt noch irgendwie was gegen machen kann und das irgendwie sehr schade ist. Jetzt ist es natürlich nicht immer so, dass man sich für den Fall wappnen muss, dass man irgendwann mit den Leuten, die prinzipiell die eigentlichen Erben sind, nicht mehr spricht. Das hat so ein bisschen was von Agatha Christie, finde ich. Aber manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass man selber bestimmen möchte, wer denn entscheiden darf, was mit unserem kreativen Nachlass passiert. Weil kreativer Nachlass ist ja so ein bisschen, also zumindest für mich persönlich ist das so ein bisschen was anderes, als eine Standuhr zu vererben. Weil das nicht nur einen oder nicht vordergründig oder eventuell sogar gar keinen monetären Wert hat, aber einen ideellen Wert, so einen seelischen Wert. Und daher haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Folge dazu, wie man sowas macht, was man sich überlegen sollte, wenn man über seinen kreativen Nachlass nachdenkt, warum das überhaupt einen interessieren muss. Und so weiter. Das sind jedenfalls die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Wie gesagt, wenn das für euch ein schwieriges Thema ist, was ja sein kann, dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ihr diese Folge überspringt. Nächstes Mal machen wir wieder was Lustiges und motzen wieder ein bisschen rum.
Yeah.
Aber
Gibt nichts Besseres für die Laune als Ruhe.
für alle anderen, denke ich, lohnt es sich schon, mal darüber nachzudenken. Was würdest du denn sagen, warum kreative Nachlassverwaltung wichtig ist? Ich meine, ich habe ja jetzt eigentlich in meiner Vorrede schon alles Mögliche dazu erzählt.
Ja, also ich muss sagen, ne, so die Vorstellung, dass man irgendwann mal drauf geht, ist ja unbedingt und wirklich so mega geil und so. Meine Herangehensweise, wenn ich irgendwie vor was Angst habe, ist im Allgemeinen, dass ich mich hinsetze und überlege, okay, wenn das schlimmste Szenario eintritt oder wenn das eintritt, was ich befürchte, was mache ich denn dann? Weil wenn ich weiß, was ich dann tue, ist es nicht mehr so, dann weiß ich ja, dann ist nicht mehr die Situation, dass ich mir denke, oh mein Gott, was mache ich dann nur? Was mache ich denn nur? Dann weiß ich genau, was ich dann mache. Und das gibt so eine Sicherheit. Und also, ne, es gibt auch Leute, die wollen sich dann überhaupt nicht damit beschäftigen und finden das total schlimm. Aber ja, das funktioniert für mich gar nicht. Und halt zu sagen, so, ja, okay, wenn ich dann mal draufgegangen sein sollte, weiß ich, wer meine Texte bekommt, was damit passieren soll. Und das ist dann halt so eine Sache, die man dann schon mal loslassen kann. Und ich denke, dass das gut für die Lebensqualität sein könnte, wenn einen das Thema gerade so aktuell umtreibt. Ja, und halt einfach auch, um auf der sicheren Seite zu sein und dass für die Buchbabys gut gesorgt ist. Man will ja auch, dass die menschlichen und anderweitig belebten Babys, die man so in seinem Haushalt hat, nach dem eigenen Tod gut versorgt sind. Und ja, warum sollte das nicht auch für Geschichten und Bücher gelten und Websites und Social Media Präsenzen und so?
Ja, und es ist halt auch so, also zumindest in meinem Umfeld habe ich es halt öfter festgestellt, wenn Leute halt unerwartet sterben. Das kann ja passieren. Und solche Dinge sind halt nicht geregelt. Dann ist das halt auch für die Nachkommen, also für die Überlebenden, ist das halt ganz furchtbar,
Ja.
eventuell sowas entscheiden zu müssen.
Ja, deshalb ist auch eine Patientenverfügung eine wichtige Sache, über die man sich Gedanken machen sollte, damit die Leute, die dann traurig sind, weil irgendwie Hirntod und was tun wir jetzt? Und wenn die dann so einen Zettel haben, wo drauf steht, so ja, wenn Hirntod, dann tue bitte dies und das, ist es ihnen abgenommen, sich irgendwie mit der Entscheidung zu quälen. Und wenn das in dem Testament drin steht, dann hast du halt dann auch nicht die Situation, dass irgendwie die einen sagen, ja, Stecker ziehen und die anderen sagen, nein, aber vielleicht ist irgendwie alles, was wir über das menschliche Gehirn wissen, falsch und in 3 Jahren wacht sie doch noch mal auf und hat bis dahin dieses Krankenbett blockiert und viele Hunderttausende von Euro gekostet, die andere Leute dann nicht haben und ihre Organe wurden nicht gespendet und überhaupt und sowas. Man sieht, auf welcher Seite des Argumentes ich stehe. Aber ne, wenn du also einen Zettel hast, wo drauf steht, das und das will ich, gezeichnet ich, dann stellst du sicher, dass halt mit deinen fleischlichen Überresten, dass da niemand rätseln muss und niemand diskutieren muss und niemand irgendwie Scheiße baut.
Ja, und es geht halt von wichtigen Dingen wie halt so, ne, Patientenverfügungen und sowas bis zu halt so ganz kleinen, scheinbar unwichtigen Dingen, die aber trotzdem für die, ne, für die Überlebenden, für die zurückgelassenen, Hinterbliebenen halt irgendwie sehr belastend sein können. Und wenn es halt auch nur darum geht, so, wollte sie jetzt, dass wir ihr gutes Hochzeitsporzellan halt irgendwie weiter behalten? Wollte sie das irgendwie spenden? Wollte sie das verkaufen? Was sollen wir jetzt damit machen? Das kann halt sehr belastend sein, wenn es halt viele kleine Dinge sind, die einfach nicht erledigt sind. Von daher
Ja.
halte ich es immer auch für eine gute Idee, für so einen vorauseilenden Dienst an meinen Liebsten, ihnen noch, während ich Corpus mentis und lebendig bin, einfach Dinge zu hinterlassen, wo einfach drin steht, was ich will. Dann brauchen sie sich nicht wundern, was sie gewollt hätte, sondern dann wissen sie einfach ganz genau, was ich möchte. und brauchen sich halt irgendwie in ihrer Trauerarbeit jetzt nicht auch noch irgendwie damit zu belasten, ob sie wohl die richtige Entscheidung getroffen haben.
Ja, und so Fälle, in denen dann irgendwer das Testament anficht, weil ich höre, sie hat mir aber ihre Porzellanfigurenversammlung geschenkt und versprochen und nicht meinem Stiefbruder dritten Grades. Sowas passiert eher selten in der Realität, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, habe ich
So.
auch schon erlebt,
Echt?
aber ist tatsächlich eher die Ausnahme. Also da müssten dann tatsächlich halt schon so eher so diese britischen Krimi-Familienverhältnisse irgendwie zutreffen, dass man nicht
Okay.
miteinander reden will. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es zumindest zu versuchen, irgendwas zu regeln, ist auf jeden Fall schon mal besser, als einfach gar nichts zu machen. Und weil wir aber ein Schreibpodcast sind, beschränken wir uns jetzt heute mal darauf, über Geschichten, veröffentlichte, unveröffentlichte und sonstige Werke zu reden. Und dazu gibt es prinzipiell Dinge, die dem normalen Nachlassverwaltungen ähnlich sind. Es gibt aber auch Dinge, über die man ein bisschen anders oder ein bisschen weitergehend nachdenken muss. Dann lass uns doch mal nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, warum sowas wichtig ist, lass uns doch mal zu den Hauptfragestellungen kommen. Was sollte ich mir denn überlegen, was in so ein Schriftstück denn hinein muss an Antworten, die meine Hinterbliebenen brauchen könnten?
Naja, also hier in der Liste steht drin, dass man sich überlegen kann, was passiert denn mit den veröffentlichten Werken und was passiert mit den unveröffentlichten Werken, weil das sind ja zwei sehr verschiedene Dinge. Vor allem, weil auch bei den veröffentlichten Werken man ja irgendwie Verträge unterschrieben hat und man ist Vertragspartner mit jemandem unter Umständen, es sei denn, man macht Self-Publishing. Und da muss dann halt dieser Vertrag im Grunde vererbt werden. Und was passiert am Ende dieses Vertrages? Wer ist im Grunde, wem gehören die Rechte an dem Buch dann? Und darf diese Person dann entscheiden zu sagen, so, nö, das ist jetzt ausgelaufen, ich habe keinen Bock, das nochmal zu veröffentlichen selber, und darf der das dann weiterverkaufen? Oder ist er gezwungen, sich selber darum zu kümmern durch das Testament? Oder wie ist das? Und wenn er die Rechte verkauft, was passiert dann mit dem Geld? Weil unter Umständen sagst du, okay, ich vererbe ihm das, solange er es nicht verkauft, kriegt er irgendwie die Tantiemen, aber er darf die Rechte nicht verscherbeln. Sobald er die Rechte verscherbelt, muss er die Tantiemen zurückgeben. Irgendwie sowas in der Richtung. Da gibt's, da,
Ja.
man kann ja als Verfasserin eines Testamentes auch durchaus gemein werden, wenn man möchte.
Ja, aber prinzipiell geht es halt vor allen Dingen darum, ne, sollen meine veröffentlichten Werke weiter veröffentlicht sein, nachdem halt die Verträge auslaufen. Das ist im Self-Publishing ja eher meistens kurzfristig der Fall. Also zumindest bei den Self-Publishern, die ich kenne, ist es so, dass normalerweise so eine Mindestdauer irgendwie nur ein Jahr oder zwei ist. Also bei traditionellen Verlagen ist es meistens irgendwie 5 oder 10 Jahre. Was passiert danach? Sollen meine Geschichten, meine Bücher, meine Musikalben, was weiß ich, das ist ja irgendwie ähnlich, danach noch verfügbar sein? Können die einem anderen Verlag angeboten werden? Kann mein Erbe, wer auch immer das ist, meine erbende Person, kann die das weiterverkaufen? Oder hätte ich gerne, dass, wenn die Verträge auslaufen, das dann auch vom Markt genommen wird? Genauso
Und
mit den.
wenn dann jemand kommt und sagt, okay, Patrick Süskind wollte das Parfum unter keinen Umständen verfilmen lassen. Jetzt ist er tot. Hallo Erben, wir geben euch ganz viel Geld, wenn ihr uns dieses Buch verfilmen lasst. Das ist jetzt nicht der Fall, aber das wäre so ein Beispiel. Also wenn du absolut keinen Bock drauf hast, dass irgendjemand einen Film aus deinem Buch macht, dann ist das natürlich auch was, das du in deinem Testament festhalten musst. Ich meine, natürlich ist es dann auch wieder so, dass wenn du tot bist, ist es dir eh alles egal. Aber ja, es ist, denke ich mal, wie gesagt, gut für die Seelenruhe, wenn man weiß, dass auch wenn ich tot bin, wird weiterhin gemacht, was ich will.
Zumindestens muss man sich da, also kann man sich damit beschäftigen, wenn halt solche Fälle eintreten. Wer darf das entscheiden? Wer darf im Zweifelsfall, ne, so einen Vertrag abschließen? Und was ich besonders wichtig fand, war, wer darf, soll daran verdienen im Zweifelsfall? Weil es geht ja früher oder später bei veröffentlichten Werken, geht es früher oder später auch immer um Geld.
Ja.
Bei
Aber auch bei
unveröffentlichten.
Unveröffentlichten. Ich meine, wenn du dann, ich meine, das ist ja irgendwie, wie heißt sie, die Mocking, nee, doch, To Kill a Mockingbird geschrieben hat. Die
Ja.
hatte ja noch die Prequel dazu und wollte eigentlich überhaupt nicht, dass das veröffentlicht wird. Und dann ist sie gestorben und dann haben ihre Erben das aber doch veröffentlicht. Und
Weil sie
ja,
wahrscheinlich keinen kreativen Nachlass
genau, und
verschriftlicht hat.
weil sie eben einen berühmten Namen hat und sie sich gedacht haben, oh cool, jetzt will jeder, der To Kill a Mockingbird in der Schule lesen musste und davon nicht traumatisiert war und denkt, so geil, will dann jetzt dieses bla 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 Set the Police Man, irgendwie sowas, lesen und kaufen und dann kriegen wir damit ganz viel Geld. Und so, und es ist ja öfter so, dass der Ruhm bis posthum auf sich warten lässt.
Ja,
Auch in Herman Melvilles Fall war das so.
das ist wahr.
Ja.
Ne, also wie gesagt, auch, also egal, was, ob es jetzt um veröffentlichte oder um unveröffentlichte Werke geht, man sollte auch immer so ein bisschen, man sollte so ein bisschen für das Best-Case-Szenario planen. Ich weiß, das klingt irgendwie doof, aber man sollte irgendwie, auch wenn es conceited und irgendwie blöd klingt, dafür planen, was passiert, wenn man nach dem Tod noch berühmt wird, weil das kann immer passieren.
Ja.
Man weiß es nicht.
Ja.
Ne? Und dann ist es halt wichtig, wer, also mir persönlich war es wichtig, dass ich dann entscheiden darf, also oder dass ich noch entscheide, während ich das noch kann, wer davon profitieren darf und in welchem Umfang und wozu das Geld, was dann eventuell dann früher oder später dabei eine Rolle spielt, dann genutzt werden darf. Genau, also ähnlich ist es, sagst du schon richtig, bei den unveröffentlichten Werken. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was passiert, wenn ich bis zu meinem Tod nie was veröffentliche? Dann sind alle deine Werke unveröffentlicht, was ja trotzdem nicht heißt, dass du niemandem die Entscheidungsgewalt übertragen möchtest, was mit deinen unveröffentlichten Werken passiert. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ne? Es gibt halt so die berühmten Fälle wie Kafka zum Beispiel, der halt von seinen Erben oder von seinen Vertrauten halt wollte, dass sie alle seine Veröffentlichungen verbrennen, wenn er tot ist. Und dann stattdessen haben sie halt veröffentlicht.
Stimmt,
Und
war
heute
das.
sind alle total dankbar, weil sie sich denken, oh, was hätten wir für ein literarisches Genie halt irgendwie verloren, aber so rein zwischenmenschlich war es trotzdem Kacke.
Ja, ich meine, es lässt sich jetzt auch so ein bisschen über Kafkas Genie streiten. Ich meine, seine Ideen sind schon geil, die Umsetzung. Aber ich will hier gar nicht irgendwie Hot Takes irgendwie ablassen. Aber ja, für wen hat Kafka denn gelebt und geschrieben, wenn nicht für sich selbst? Und okay, dann hätten wir halt Kafkas gesammelte Werke verloren. Ja, großartig. Wir hätten nie gewusst, was uns entgeht. Von daher, ja, bin ich auf Kafkas Seite und hätte mir
Na,
gedacht.
also wir lernen daraus, irgendwie nur einem Freund zu sagen, hör mal, mach das nicht, wenn ich tot bin, reicht im Zweifelsfall nicht.
Ja.
Weil darüber lässt es sich irgendwie zu leicht hinweggehen. Da reden wir nachher nochmal darüber, wenn es um Formalia geht und so.
Ja, ich meine, ne, dann gibt's halt dann die Freunde, die sich denken, ach, der hat bloß ein zu geringes Selbstbewusstsein, der verdient viel mehr Ruhm und der traut sich das bloß nicht zu und nimmt sich ja selbst ganz falsch wahr und ich diene ja, wenn dann irgendwie nur seinem Minderwertigkeitsgefühl und nicht dem, was wirklich das Beste für ihn ist. Das muss man dann vielleicht mit sich selber ausmachen. Und ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, dass wenn man jemanden liebt und der hat diese Geschichten geschrieben, du denkst dir so, oh, die sind so geil, die kann ich doch nicht verbrennen. Aber andererseits ist es das, worum die Person dich gebeten hat. Und okay, dann verbrennst du sie vielleicht nicht, dann tust du sie irgendwie in einen Schuhkarton und auf den Dachboden und wenn du mal tot bist, entdeckt irgendjemand anderes diese Dinge und der begeht dann diesen Vertrauensbruch, der dann aber kein Vertrauensbruch ist, weil Kafka ihn ja nicht um irgendwas gebeten hat. So, ja, also,
ja.
Ich weiß nicht.
Ne, das Beispiel oder das berühmte Beispiel in der anderen Ecke ist ja Terry Pratchett, der halt verfügt hat, dass seine unveröffentlichten Werke alle auf eine Festplatte gespeichert werden und diese Festplatte dann von einem Bulldozer plattgefahren wird. Und seine Nachkommen haben das so gemacht.
Ja, er ist
Und dann haben alle geschrien, oh nein, aber was für unveröffentlichte Meisterwerke sind uns denn jetzt eventuell verloren gegangen? Und da hat man gedacht, ja, das ist uns aber egal, weil der Mann hat 95.000 Bücher veröffentlicht, lebt mit dem, was er veröffentlicht hat. Er wollte das so und wir haben das so gemacht und hier ist der Bulldozer fertig. Mhm. Ne? Also, wenn ihr wollt, dass eure Festplatte von einem Bulldozer überrollt wird...
Ja, es ist ja auch irgendwie so, lass doch die Leute ihr Werk selber einschätzen. Ich meine, Terry Pratchett hat so viel geschrieben, der weiß mit Sicherheit, was er unveröffentlicht gelassen hat und hatte da gute Gründe für und wollte nicht, dass irgendwie diese Fehlversuche und Rohrkrepierer und sowas dann irgendwie noch in der Öffentlichkeit breitgetreten wird und das nachher irgendwie sein Vermächtnis wird. Weil
vielleicht wusste er ja auch einfach, dass es inzwischen so ist, dass überall, wo Terry Pratchett draufsteht, das wird sich verkaufen wie geschnitten Brot, aber er war halt der Meinung, dass es das nicht verdient hat.
Ja, und ich meine, dass Kafka, ne, es ist ja auch immer so, dass wer berühmt wird und wer nicht, hat nicht unbedingt was mit der Qualität der Schreibe zu tun, sondern auch viel mit Zufall und Glück und irgendwelchen stellaren, genau, und stellare Konstellationen und die Schicksalsgöttin hat gerade nicht ihre Tage, sondern ist voll gut drauf und hat Bock, sich irgendwie um die Welt zu kümmern oder was weiß ich was. Und ja, dass Kafka jetzt irgendwie berühmt geworden ist und als Genie gefeiert wird, das ist vielleicht auch nur so ein komischer Zufall. Und eigentlich hatte Kafka recht und wir wären besser dran ohne diese Bücher.
Wir werden es halt nie erfahren.
Nee.
Also wie gesagt, auch diese Dinge, ne, solltet ihr euch überlegen. Was
oh, passiert? Apropos, nur am Rande. Ich ziehe übrigens gerade über Kafka her, während das Audiobuch von seiner Verwandlung neben mir auf dem Schreibtisch liegt. Also... Ne? Das ist alles schön relativieren.
Ja, ach, ich bin ja bekanntlich mit einem Germanisten verheiratet. Ich denke, ich habe genug Kafka wahrgenommen, einfach so durch Osmose.
Ich habe Sympathien für Kafka, ne? Dass man der Meinung ist, jetzt so geschrieben war, hat er jetzt nicht so geil, heißt ja nicht, dass man ihn nicht als Person interessant findet oder so. Ich finde auch die Idee, David Bowie finde ich sehr geil, aber mit seiner Musik kann ich absolut nichts anfangen. Das ist so das gleiche Phänomen.
Manchmal sind ja auch die Ideen besser als die Umsetzung. Ne? Wir haben ja auch schon mal über Frankenstein gesprochen und so.
Genau. Anyway, wo waren wir? Bei den Veröffentlichungen.
Bei dem Bulldozer, der Festplatten überrollt. Also wenn ihr solche spezifischen Wünsche habt, was mit Sachen passiert, dann müsst ihr das natürlich dann auch im Zweifelsfall so spezifisch festhalten, was uns eventuell zu den formalen Anforderungen bringt. Oder hast du noch irgendwas beizutragen zu den Fragestellungen?
Nö, das wäre glaube ich, alles.
So. Alles klar. Also es gibt, was Formalia angeht, nach dem, was ich recherchieren konnte, und soweit ich weiß, ist das auch immer noch der Rechtsstand, weil sich da in den letzten anderthalb Jahren nicht so viel dran geändert hat. Dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt. Man kann so ein Testament, / Nachlassverwaltungsdokument, wie das in Deutsch heißt, entweder mit notarieller Beglaubigung aufsetzen. Dann kann das auch am Computer geschrieben sein. Dann muss man das ausdrucken und dann notariell beglaubigen lassen. Ich glaube, mit einem Zeugen. Es könnten aber auch zwei sein. Kann euch aber dann im Zweifelsfall, wenn ihr das so machen wollt, der Notar eures Vertrauens dann definitiv sagen, wen und was ihr dann da mitbringen müsst. Oder, und das ist so die Low-Budget-Variante, die ich jetzt bisher gewählt habe, was jetzt nicht heißt, dass ich das nicht nochmal irgendwie formal machen werde irgendwann in Zukunft, aber zumindest jetzt sollte mich morgen der Blitz treffen oder so, ist das die Variante, die ich gewählt habe. Und zwar kann man das handschriftlich aufsetzen, dann muss es aber auch eigenhandschriftlich sein, also man muss sich Mühe geben, eine leserliche Handschrift zu haben.
Das war so nach Diktat verstorben.
Genau, das war so ein bisschen das größte Hindernis, dem ich mich so stellen musste, dass ich diese anderthalb oder zwei Seiten, na, es sind zwei Seiten, tatsächlich handschriftlich leserlich aufschreiben
musste. Und dann nachher wird dein Testament angezweifelt, weil die Handschrift in diesem Testament ist ja überhaupt nicht so wie die, die sie sonst hat.
Ja, aber die Unterschrift kann man schon gut erkennen. Das ist also ne, handschriftlich aufsetzen und dann eigenhändig mit Datum und Ortsangabe halt unterschreiben. Das geht auch. Ich habe mir damals das Template angeguckt, was Neil Gaiman auf seiner Webseite hat. Das ist jetzt natürlich in Englisch. Habe ich dann halt selber für mich übersetzt. Vielleicht kriegen wir das hin, für die Shownotes auch eine deutsche Übersetzung einfach dazu zu pinnen. Kann ich mich mit beschäftigen. Das ist ja nicht viel. Aber, also nicht viel Text. Aber greift halt so die wichtigsten Punkte auf. Ne? Um welche Werke geht es? Ist das veröffentlicht? Wenn ja, bei welchem Verlag? Wie sind die wie sind die Laufzeiten? Und dann geht es vor allen Dingen halt um die Feinheiten, die man dann selber ergänzen muss. Vor allen Dingen halt, was ist veröffentlicht, was ist nicht veröffentlicht, was ist mit weiterführenden Rechten, also ne, wenn wir halt über Bücher sprechen, dann vor allen Dingen Filmrechte, Hörbücher, keine Ahnung,
Comic-Adaptionen,
Dokumentationen über dein Leben, was weiß ich.
Fanfiction,
was es da geben kann. Prequels, Sequels, irgendwas, das irgendwer schreiben will, kann ja sein. Ne? Es wäre jetzt nicht unheard of, dass irgendwelche Leute nach dem Tod des eigentlichen Autoren irgendwelche Serien zu Ende schreiben oder dass irgendwelche Leute Sequels schreiben, zum Beispiel, ne, ich glaube, Vom Winde verweht hat inzwischen sogar vier und die Autorin ist nach dem ersten Band gestorben, also offensichtlich hat sie die Teile 2 bis 4 nicht mehr selber geschrieben. Und da ist dann vor allen Dingen festzuhalten, wer darf das entscheiden? Also wer darf darüber entscheiden, ob deine unveröffentlichten Sachen veröffentlicht werden? Es sei denn, du sagst von vornherein, nee, auf keinen Fall, never ever. Wenn das Sachen sind, die noch nicht fertig sind, darf irgendwer darüber entscheiden, ob das jemand anderes fertig schreiben kann. Also ich weiß, dass es irgendwie so Contingency Plans gibt für so lange laufende Fantasy-Serien. Ich weiß nicht, war das Rad der Zeit oder so, wo der Autor tatsächlich gestorben ist, bevor die letzten drei Bücher fertig waren oder so?
Brandon Sanderson die zu Ende geschrieben.
Ne, also wer darf entscheiden, die Notizen, die du dir gemacht hast für die zwei Bücher, die du jetzt aber nicht mehr schreiben konntest, wer darf entscheiden, wem die gegeben werden? Wer darf quasi dein Nachfolger auswählen? Und was passiert im Zweifelsfall mit den entsprechenden Einnahmen? Also früher oder später geht's halt nicht immer nur darum, sollen deine Freunde einen Bulldozer anheuern oder nicht, sondern es geht halt auch darum, ne, erbt das irgendwer, der nicht sowieso in der automatischen Erbfolge ist. Das ist dann wichtig, wenn man zum Beispiel ne, bestimmen möchte, dass, keine Ahnung, Kritikpartner oder Lektoren, irgendwelche Beta-Leser, mit denen man seit Jahren zusammenarbeitet, irgendwelche Cover-Designer, Verlagslektoren oder sonst irgendwas, denen man irgendwie Dankbarkeit ausdrücken möchte, dass die an so einem Gewinn dann noch beteiligt werden, nachdem man tot ist, wo normalerweise das Geld eigentlich an den Haupterben gehen würde. Das sind normalerweise halt Ehepartner, Kinder, Eltern, Großeltern in dieser Reihenfolge, glaube ich. Wenn man das alles nicht hat, dann wahrscheinlich Geschwister.
Und wenn man auch das nicht hat, erbt es der Staat?
Wenn man auch das nicht hat, kann es irgendwann der Staat erben. Ich glaube, da kommen dann noch irgendwie Nichten, Neffen, Tanten, Onkel oder sowas. Das ist dann immer so die entfernte, ne, der so, so die, der, die entfernte Tante zweiten Grades, die irgendwie plötzlich gestorben ist und dann ist man Millionär oder so. Da kommen halt diese Geschichten halt irgendwie her. Mhm. Also soweit es geht, soweit ich informiert bin, muss sich der Staat halt schon sehr viel Mühe geben, noch irgendwie einen Angehörigen aufzutreiben, bevor er das Geld behalten darf. Aber wenn du halt möchtest, dass irgendwelche Leute, die nicht irgendwie auf irgendwelchen Wegen genetisch mit dir verwandt sind, aber an deinem, ne, an deiner Arbeit halt teilhatten, darum geht es halt so ein bisschen bei dieser Nachlassverwaltung, weil, ne, diese Pflichterbteile, die gehen halt nach genetischer Verwandtschaft. Oder Nähe der genetischen Verwandtschaft. Wenn man jetzt allerdings der Meinung ist, naja, aber meine Familie hat ja nie irgendwas gelesen, was ich geschrieben habe, und das hat die auch nie interessiert, geschweige denn, vielleicht haben sie sogar noch irgendwie mich dafür ausgelacht oder so. Muss ja nicht so negativ sein. Es kann ja auch einfach nur sein, die haben sich nie dafür interessiert. Oder, ne, jemand anderes, sei es jetzt ein Lektor oder ein Kritikpartner oder, hat mir aber irgendwie während meiner ganzen kreativen Arbeit über Jahre und Jahre und Jahre hinweg halt irgendwie zur Seite gestanden und ist quasi ein bisschen die Hebamme für alle meine Buchbabys gewesen. Der würde normalerweise ja nie wieder was von dem Geld sehen. Weil ihr halt nicht verwandt seid. Und für solche Dinge ist es halt, ne, gerade für solche Fälle, finde ich, ist halt so ein Nachlassdokument halt hervorragend geeignet, um sowas halt auch irgendwie wertzuschätzen, wenn man selber nicht mehr kann, weil man nicht mehr da ist. Ja, der Hund ist noch nicht tot, der schnarcht noch. Ja, das wären jedenfalls so die wichtigsten Punkte, die mir so einfallen. Hast du da noch irgendwas zu ergänzen?
Ich glaube nicht.
Was hast du denn in deinem Fall, also wir reden gleich noch so ein bisschen über unsere eigenen persönlichen Herangehensweisen, aber wo du vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen kannst, ist, wie das mit Dingen wie Drehbüchern aussieht. Hast du für dein Drehbuch irgendwelche besonderen Vorkehrungen getroffen? Weil da ist es ja so ein bisschen so, dass der Punkt ist ja, dass das verfilmt werden soll. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht so ein Gimmick, das vielleicht passieren könnte, sondern das wäre ja quasi der Sinn der Sache.
Ja, ich muss gestehen, dass ich da jetzt bisher noch nicht so wirklich zu gekommen bin, mich da manifest drum zu kümmern, sondern habe mir bisher nur so Gedanken dazu gemacht. Und ich möchte jetzt natürlich nicht irgendwie meinen lieben Hinterbliebenen den Stress aufbürden, hinter irgendwelchen Filmstudios herzurennen. Und von daher würde ich, wenn ich es bis zu meinem Tod nicht schaffe, dass irgendwie jemand dieses Drehbuch verfilmen will, vielleicht ist es auch einfach nicht so gut, dass es jemand verfilmen will. Das kann ja auch sein, dass es einfach nicht so gut ist. Und ich dann irgendwie, wenn ich in meinem Testament schreibe, ja, mein geliebter Ehegatte soll nicht ruhen, bis mein Werk Haunting Jack von einem großen Hollywood-Studio verfilmt wurde und ihn damit irgendwie, weißt du, und er dann nachher irgendwie das sich zu so einem satanischen Fluch auswächst und mein Mann irgendwie aufhört zu altern und so 300 Jahre später Hollywood ist irgendwie in der Apokalypse zerbombt worden und gibt es gar nicht mehr und er stellt fest, ich werde niemals sterben können, weil, und dann muss er Hollywood wieder aufbauen, irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber man versteht vielleicht.
Ja, ich sehe das schon. Ich dachte jetzt halt nur, ne, es könnte ja sein, dass du nicht morgen schon vom Blitz erschlagen wirst.
Das könnte sein. Ja, wenn mein Drehbuch bis zu meinem Tode verfilmt wird, super, dann ist es bis dann verfilmt. Wenn es nicht verfilmt wird, ich meine, wenn du dann Bock hast oder mein Mann dann Bock hat, das irgendwie, so wird das dann auch in meinem Testament dann drinstehen. Ist zwar nicht irgendwie Amtssprache, aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne versuchen, das noch irgendwo unterzubringen, aber tut euch keinen Freck an.
So. Nee, ich dachte also, jetzt halt eher so, wenn man es dann vielleicht so an so ein paar Stellen vielleicht irgendwie wettbewerbstechnisch oder so eingereicht hat, weil sowas gibt ja für Drehbücher, habe ich mir sagen lassen. Und da kommt vielleicht aber nichts rum. Und dann, ne, dann ist es halt so, dann bist du halt nicht mehr verfügbar und wir können dich nicht mehr fragen. Und dann kommt halt die Anfrage von 20th Century Fox oder was auch immer das dann ist. Und dann denken wir uns, ja. Dann, weil,
also ich denke mir,
würde ich mir ja denken so, naja, sie hat das Drehbuch ja nicht geschrieben, damit das ein Drehbuch ist, sondern sie hat das ja schon geschrieben, damit das ein Film wird.
Ja, und ich habe das eingereicht, damit ein Studio da drauf guckt und sich überlegt, das zu kaufen. Ich denke, da ist die Aufforderung im Akte implizit. Und ich meine, es wäre schon so ein bisschen aufwendig, wenn man irgendwie für jedes Einzelne so, ja, das ist jetzt bei dem und dem Verlag eingereicht und sollte ich morgen vom Bus überfahren werden, dann möchte ich bitte, dass das Angebot von dem und dem Verlag angenommen wird. Es sei denn, der und der Verlag meldet sich vorher noch, dann hast du irgendwie so ein 50 Seiten langes Testament, das du regelmäßig irgendwie updaten musst, um festzulegen, welcher Verlag jetzt und was irgendwie, wenn du viel bei irgendwelchen Wettbewerben mitmachst, was dann irgendwie passieren soll, das finde ich so ein bisschen übertrieben und würde dann, wenn dann eher halt so die Klausel, ja, wenn das gerade noch irgendwo Dings ist, ja, guck halt, wenn der Vertrag gut aussieht, okay, unterschreib ihn, wenn nicht, dann halt nicht. Also, ja. So ein bisschen, weil ne, man handelt da ja auch so ein bisschen mit Eventualitäten, weil wenn jetzt du das irgendwo einreichst und 20th Century Fox dir dann irgendwie so, ja, 5.000 für das Drehbuch anbietet, sie sind zwar interessiert, aber du kriegst irgendwie nur so ein paar Pfennig rübergeschoben, ne, so verhältnismäßig betrachtet, dann würde ich auch sagen, so, ja, fickt euch. Ne? Ich meine, okay, 5.000 wären für meinen Mann immer noch viel Geld, von daher würde ich sagen, ja, okay, hau die Scheiße raus. Aber andererseits, vielleicht kriegt man von einem anderen Studio ja noch mehr. Und wenn ich dann aber sage, ja, das muss mindestens so und so viel will ich für dieses Drehbuch kriegen und dann wird es aber doch nie... Es gibt halt einfach Dinge, die kann man nicht im Vorhinein entscheiden. Und das gibt halt einfach Entscheidungen, die kann man dann auch beim besten Willen seinen lieben Hinterbliebenen nicht abnehmen. Und ja.
Man kann halt in solchen Fällen dann eben nur das Vertrauen ausdrücken und jemandem sagen, ich möchte, dass du das entscheidest. Du darfst das entscheiden, weil ich darauf vertraue, dass du das schon so entscheidest, wie ich das auch entschieden hätte.
Genau, halt mit der Klausel. Und wenn du gerade überhaupt keinen Bock auf den Hässel hast, lass es. Stress dich nicht meinetwegen.
Das auch. Was mir noch gerade eingefallen ist, wenn es um Feinheiten geht und wer was entscheiden darf, ich meine, es ist für alles im Leben immer vorteilhaft, aber was gerade irgendwie für eine kreative Nachlassverwaltung wichtig ist, gerade wenn ihr Self-Publisher seid oder, das dürfte eigentlich auf jeden Autoren heutzutage zutreffen, wenn ihr irgendwelche Autorenplattformen bei Social Media habt, wenn ihr jemandem die Entscheidungsgewalt darüber verfügt, dann denkt daran, dass ihr auch eure Login-Daten in diesem Ding mit aufschreibt.
Ja.
Das ist zwar nur so ein, also prinzipiell ist es immer gut, ne, wenn man halt irgendwie Bankvollmachten vielleicht irgendwie austauscht mit vertrauenswürdigen Menschen oder zumindestens irgendwo ein Dokument oder eine Mappe oder sonst irgendwas hinterlegt hat, wo halt im Zweifelsfall, falls einem gerade mal was passiert, halt zumindest so das Twitter-Passwort und ne, sowas irgendwie hinterlegt ist, damit halt Leute sowas abschalten können im Zweifelsfall oder handeln, was auch immer?
Naja, am einfachsten ist es, wenn man seine ganze Social Media auf eine einzige E-Mail-Adresse laufen lässt, dann muss man nur das Passwort für diese eine E-Mail-Adresse in einem, weiß ich nicht, einer Box an der Bank hinterlegen. Und da vererbt dann den Schlüssel und dann kann die Person, die das halt übernimmt, hingehen und sich an diese E-Mail-Adresse die ganzen Passwort-Recovery-E-Mails schicken lassen. Das macht es nochmal einfacher, auch den Überblick zu behalten, weil dann kannst du, wenn irgendwie, ja, man soll ja recht häufig sein Passwort dann auch mal ändern oder wenn wieder irgendwo ein Breach ist, musst du im Zweifelsfalle nur dieses eine Passwort neu in deine Logbox legen und nicht ja. die von deinen 25.000 anderen Sachen auch noch. Und nein, ja. nehmt nicht für alles dasselbe Passwort, das ist eine doofe Idee.
Auch das. Aber ja, wie gesagt, ne, so Vertragsdaten und so eventuelle Logins für eure Autoren-Accounts bei irgendwelchen Self-Publishern und sowas wären halt schon ganz gut, wenn ihr halt irgendwelche anderen Leute dazu verpflichten wollt, eure Sachen vom Netz zu nehmen oder ne, aus dem Handel zu nehmen und so und dann kommen die da nicht ran. Mhm. Ist halt eher blöd.
Ja.
War mir noch so kurz eingefallen, so als letztes.
Jo.
So, und jetzt wollen wir noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern.
Genau.
So zum Abschluss, damit wir nach dem ganzen theoretischen Blabla auch mal irgendwie Butter bei die Fische tun. Möchtest du anfangen? Möchtest du aus dem Nähkästchen plaudern?
Naja, bisher hast du ja immer mich so clever, sokratisch fragend dazu gebracht, anzufangen. obwohl ich dieses Thema viel weniger vorbereitet habe als du. Ich hoffe, ich habe mich ganz gut geschlagen.
Du hast dich auf jeden Fall sehr gut geschlagen.
Danke.
Du hast ja aber auch schon durchblicken lassen, dass auch wenn du es noch nicht verschriftlicht hast, du dir ja schon Gedanken gemacht hast. Von daher könntest du uns ja an deinem Denkprozess zumindest schon mal teilhaben lassen.
Genau, ja, also mein kreativer Nachlass bezieht sich im Grunde auf zwei Personen, die ich speziell benennen werde. Und zwar halt meinen Schatz, meinen Ehegatten und die Ela, meine Kritikpartnerin.
Hallo.
Und hallo, ja, kennt ihr schon die Ela? Die kennt
ja.
ihr. Ja, jedenfalls wird die Ela meine unvollendeten Werke und Notizen erben mit der Option, dass, wenn ihr die gefällt und sie Bock drauf hat, das umzusetzen, fertig zu schreiben, neu zu schreiben, das als Zero Draft zu nehmen oder so, wenn sie Bock drauf hat, kein Stress. Und ja, ich meine, mein Mann hat schon auch mal irgendwie so ein bisschen in der Literatur so rumgefriemelt und so, aber ich glaube nicht, dass er da... Ich meine, vielleicht schreibe ich auch die Option drin, dass wenn mein Mann Bock hat und ihn da irgendwas anspricht, darf er sich nehmen. Vielleicht, wenn ich berühmt bin zu dem Zeitpunkt, zu dem ich sterbe, kriegen Hase und Ela irgendwie das Recht, Ideen zu versteigern. Das wäre vielleicht auch, das wäre, weil ich mir so denke, so, ja, okay, hier, die super berühmte Autorin, bladibla, ist verstorben. Und ihre Ideenmappe steht jetzt irgendwie zur Ersteigerung an. Das könnte irgendwie eine gute Geldanlage sein, so, diese ranzige alte Mappe. Und wenn es dann irgendwie jemand für 500.000 Euro ersteigert hat, guckt er rein und denkt sich so, okay, erstens, ich kann das nicht lesen. Zweitens, ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Aber,
ja, aber
drittens,
das ist ja unerheblich.
Ist
das Prestige. Ich meine, genau. Haben Leute auch unfassbar hohe Geldbeträge für Newtons Notizen ausgegeben, nur um dann festzustellen, dass das irgendwie sein gesammelter Forschungsstand zum Stein der Weisen ist. Das passiert.
Ja, und Leute, die irgendwie auf eBay Kaugummis kauen, die dieser Typ von One Direction ausgespuckt hat.
Yikes.
Ja, es gibt alle möglichen Dinge, aber jedenfalls, das wäre halt eine Möglichkeit, was Weil was mir bei meinem Testament somit am wichtigsten ist, ist, dass halt irgendwie die Kohle, die da rausfallen könnte, den Menschen zugutekommt, die mir was bedeuten und von denen ich weiß, dass sie mit Geld immer was anfangen können. Und ja, so meine Ideen irgendwo in einem Karton verschwinden zu sehen, ohne dass da überhaupt mal jemand drauf geguckt hat und sich irgendwie überlegt hat, würde mich das interessieren, das zu schreiben, fände ich halt auch schade. Andererseits wäre es halt, fände ich es extrem daneben zu sagen, so ja, ich habe hier dieses Buch angefangen zu schreiben, das ist jetzt irgendwie 2/3 fertig. Ela, schreib das doch mal fertig, wenn ich sterbe. Weil ich weiß, wie das ist, wenn man versucht, sich zu was zu zwingen, auf das man keinen Bock hat. Und vor allem bei Kreativität geht das schon mal gar nicht. Und ich mag die Ela viel zu sehr, um ihr sowas anzutun.
Oh.
Und das irgendwie...
Könnte auch ein ziemliches Frankenstein-Monster werden, wenn ich so unsere Schreibstile vergleiche.
Ja, das kommt noch dazu. Vor allem schreibst du plotgetrieben und ich schreibe charaktergetrieben.
Das ist ja, das wäre ein komisches Buch dann.
Genau, und ich meine, ne, so jemand wie Brandon Sanderson, der halt auch irgendwie anscheinend Fan war und das groß angelegt und irgendwie so, dass für ihn so voll die Ehre war, das weiterschreiben zu dürfen. Ich glaube, auf diesem Level bewegt sich unser Verhältnis nicht. wir bewundern schon die Fähigkeiten des jeweils anderen und sind so stolz darauf, was die jeweils andere so alles schreiben kann. Aber dass es irgendwie so eine mächtige Bauchpinselung wäre.
Wir sind uns unserer Unterschiede bewusst. Sie bringt uns näher.
Genau.
Und dann ja, das kann ich schon, aber so eine Versteigerungsidee, das finde ich ja cool. Also sollte ich meins nochmal überarbeiten irgendwann, dann werde ich das vielleicht auch aufnehmen, weil das stelle ich mir witzig vor.
Ja, ich meine, ich habe ja auch irgendwie so ne Erstauflagen von meinem Zero Draft oder von meinem First Draft, den ich dann veröffentlicht habe, oder Second Draft. Auf jeden Fall Rohversion habe ich auch hier, eine unbefleckte und eine, in die ich unbefleckt, wieso sage ich unbefleckt? Aber jedenfalls eine, die nicht vollgekritzelt ist und die andere, die mit irgendwie Überarbeitungsnotizen vollgekritzelt ist. Und ich habe meinen ganzen Karton mit Notizbüchern und über notierten Ausdrucken und so darum fliegen. Und das ist halt, wenn du dann tatsächlich mal irgendwie berühmt werden würdest in einem ausreichenden Maße, sind das Wertgegenstände.
Ja, das stimmt.
Und ne, da möchte man halt, dass damit was Sinnvolles passiert. Und so dieses Weiterschreiben noch, es gibt da ein Buch, Monster Calls heißt das, dass die Autorin, die angefangen hatte, das zu schreiben, beziehungsweise die hatte Notizen dazu, das ausgearbeitet, geoutlined, geplottet und so, ist dann verstorben. Und das Projekt wurde dann an Patrick Ness weitergegeben, der gerade so ziemlich gehypter Autor ist. Der hat auch The Knife of Never Letting Go geschrieben und The Rest of Us Just Live Here, das wohl auch sehr gut ankommt. Und er wurde halt gefragt, ob er dieses Buch fertig schreibt. Und ich hatte das in der Hand und habe das Vorwort gelesen, in dem er halt erzählt, so ja, ich kannte die Autorin nicht, ich hatte keine Ahnung von der, habe noch nie was vorher von der gehört und war dann recht überrascht. Er hat dieses Projekt aber angenommen. Es stand jetzt nicht drin, ob die Autorin tatsächlich verfügt hat, so ich möchte gerne, dass ihr Patrick Ness fragt oder so. Und es war mir dann unangenehm, dieses Buch zu lesen, weil ich gerne gewusst hätte, bevor ich das lese, ob das wirklich, die Autorin sich das wirklich so vorgestellt hat, ob das wirklich ihr Ding war oder ob da die Erben irgendwie so versucht haben, halt die Prequel zu To Kill a Mockingbird. Und deshalb habe ich das Buch dann nicht gelesen, weil ja, ich mir das schon auch, ich meine, sie ist tot, es ist ihr eh scheißegal, aber es ist so ein Prinzipiending. Und würde ich, wenn jemand ankommt und sagt so, ja, hier, du berühmte Autorin Christine Schumann, meine verstorbene Mutter hat hier dieses ganze Bladibla und würdest du das nicht fertig schreiben? Und wenn ich dann drauf gucke und mir die Idee angucke und denke, boah, geil, coole Prämisse, Wollte ich das dann ausarbeiten? Wollte ich das schreiben? Wollte ich mir das aneignen? Nur wenn die ursprüngliche Autorin gesagt hat, ja, das soll bitte jemand tun. Weil ich mir denke, man kann nicht wirklich eine Geschichte schreiben, ohne kreative Freiheit zu haben. Und mit dieser kreativen Freiheit bringt man sich, wenn die eigentliche Autorin tot ist, ja selber mit in dieses Werk ein. Und zwar in einem Maße, das über die Realisierung dieser Vision irgendwie hinausgeht. Und ich meine, ich bin jetzt weder in der Situation, irgendwie berühmt zu sein, noch dass mich irgendwer fragt, ob ich sein Buch zu Ende schreibe. Aber ja, mich jetzt so am anderen Ende, am überlebenden Ende von so einem kreativen Nachlass zu sehen, das ist halt, denke ich mir, auch noch was, über das man sich, wenn man selber so einen Nachlass verfasst, Gedanken machen sollte. Und weil in welche Position bringe ich damit dann unter Umständen die Person, an die dann meine Notizen oder mein noch nicht ganz fertiges Werk oder mein Werk, das nur noch meine letzte Politur braucht, wie fühlt sich die Person, an die das herangetragen wird? Und habe ich wirklich ganz klar gesagt, dass da kreative Freiheiten gegeben wird? Habe ich dieser Person wirklich mein Vertrauen ausgesprochen und der Person gesagt, es ist in Ordnung, wenn du Änderungen vornimmst, die dir, es ist in Ordnung, wenn du dir dieses Werk zu eigen machst. Bitte versuch, die Grundsubstanz zu halten. Da muss man natürlich sagen, was ist für mich die Grundsubstanz?
Ja.
Ne? Und dann wird das Buch, dann wird das Testament irgendwie wieder so ein halbe Sekundärliteratur zu der eigenen Geschichte, was es halt auch wieder schwierig macht. Ne? Weil es sind wieder Eventualitäten und es geht um was Kreatives. So ein fertig geschriebenes Buch kann man sagen, so ja, veröffentlich oder tu es nicht oder verbrenn's oder tu es nicht. Aber mit so unfertigen Werken, ja, es ist halt schwierig, weil letzten Endes ist die Kontrolle eben auch wie mit dem Drehbuch. Wenn 20th Century Fox sagt, so ja, hier 2 Euro für dein Drehbuch, ne? Oder ob die sagen 2 Millionen Euro für dein Drehbuch, so ist es halt, wenn ich die unvollendeten Werke vererbe, sind da so viele Unwägbarkeiten und Eventualitäten und Sachen, die man nicht vorhersehen und entsprechend auch nicht kontrollieren kann. Und wenn man aber, ne, versuchen will, das zu kontrollieren, kriegt man einen ewig langen Nachlass und es ist vielleicht auch eine Übung im Loslassen und im Vertrauen und so. Ich habe das Gefühl, ich rede gerade total im Kreis, aber ich hoffe, dass der Punkt, den ich machen wollte, trotzdem klar geworden ist. Oder die Punkte, das ist ja immerhin schon mal was. Ja, aber halt, ne, das ist sowas, worüber ich mir auch Gedanken mache, wie kommt das, was ich in meinem Nachlass bestimme, bei den Personen an, die dann, auf die dann dieser Nachlass zutrifft. Und wie viel Kontrolle will ich behalten? Wie viel will ich abgeben? Und habe ich mich vorher wirklich in die andere Person reinversetzt? Und weiß ich, was das bedeutet, was ich unter Umständen in meinem Nachlass von dieser Person oder worum ich in meinem Nachlass diese Person bitte oder was ich von ihr verlange oder wozu ich sie verpflichten will? Das, ne? Und jetzt ist natürlich auch die Frage, inwiefern kann ich jemanden in meinem Testament zu was verpflichten, das er nicht will?
Ja, ich finde, das sollte man immer so ein bisschen lassen. Das sind dann halt auch irgendwie so, oder zumindest zu vermeiden versuchen, weil das sind dann halt auch immer so ein bisschen die Thriller-Prämissen-Aufhänger, oder? Du hast jetzt irgendwie dieses Testament aufgedrückt bekommen und dafür musst du im Horrorhaus schlafen, oder?
Du kriegst diese 1 Million nur, wenn du bladibla, wenn du diese komische Tante heiratest, der ich das irgendwann mal versprochen habe.
Ja, oder wenn du den Schatz des Kaisers findest, oder sonst irgendwas. Nee, also
Bernsteinzimmer! Sofort hierher, sonst.
Wo man sich dann denkt, wenn ich das Bernsteinzimmer gefunden habe, warum brauche ich dann deine fucking Legacy noch? Also, ne, das ist auch so eine Sache. Nee, also das finde ich, finde das schon einen guten Punkt. Man sollte sich halt immer so ein bisschen auch in die andere Seite hineinversetzen, weil man möchte es ja seinen Hinterbliebenen einfacher machen mit dem, was man da aufsetzt.
An sich. Es sei denn, man mag diese Hinterbliebenen nicht, dann kann man, wie gesagt, das Testament auch.
Ja, aber wie, das ist halt das, ne, also das ist halt so Leute, die ich mag. Das ist ja so ähnlich wie dieses, ne, so, ah ja, wenn du mich hasst, dann tauche ich bestimmt demnächst in deinem Buch auf, wo ich mir denke, das passiert eigentlich nicht. Weil wenn ich dich hasse, dann werde ich mit Sicherheit mir nicht die Arbeit machen, dich in irgendeins von meinen Büchern einzuarbeiten. Das
Naja, es sei denn, du brauchst einen billigen, flachen, klischeehaften Bösewichtcharakter, um deine kindischen Rachegelüste daran abzuarbeiten.
Ja, aber prinzipiell, ne, immer mal kurz so ein bisschen in die Schuhe des anderen reinhüpfen versuchen, ist prinzipiell gar keine schlechte Idee.
Genau.
Also in meinem Nachlass habe ich das auch so gemacht. Also für meine veröffentlichten Werke habe ich keinen Veröffentlichungsstopp vermerkt. Das heißt, im Zweifelsfall dürfen sich mein Mann und meine Kritikpartnerin Tine, die ihr vielleicht kennen könntet,
Hi.
darüber unterhalten, ob sie das irgendwie veröffentlicht lassen oder nicht. Das ist auch so eine Sache, wenn ihr mehrere Leute damit betraut, weist diese Leute vielleicht darauf hin, dass sie sich über irgendwas unterhalten müssen könnten, wenn ihr tot seid. Es wäre dann vielleicht ganz gut, wenn diese Leute keine kompletten Fremden sind.
Ja, es ist auch sicherlich super hilfreich, wenn ihr vorher mit den Personen nicht nur irgendwie so kurz darauf hinweist, ja, hier kommt was, sondern darüber redet, was denn da kommt und nochmal erklärt, wie genau das gemeint ist. Weil wenn wir eins wissen, dass man einen Satz schreiben kann, aber ob der so verstanden wird, wie er gemeint ist, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und unter Umständen fällt der Person, der ihr dann irgendwie, die im Nachlass auftauchen soll, noch was ein, über das ihr nicht nachgedacht hattet, oder sie hat noch Fragen, die ihr klären müsstet. Also ich würde sagen, dass so ein das Aufsetzen eines Testaments nicht unbedingt was ist, das man in irgendwie 2 Wochen mit sich selber ausmacht und dann irgendwie kurz im stillen Kämmerlein runterschreibt, wenn man niemandem hat, dem man irgendwas vererben will oder niemanden persönlich kennt, bladibladibla. Aber wenn es halt um Leute geht, die man kennt, die einem was bedeuten, die einem nahestehen, die vielleicht auch mit der eigenen kreativen Arbeit was zu tun haben, ist es durchaus sinnvoll, vorher das mal durchzudiskutieren und drüber zu reden. Auch um der Person noch mehr Sicherheit zu geben. Ja.
Ja, aber wie gesagt, in dem Fall, also gerade wenn man eben irgendwie auch ne, Leute bedenken will, die vielleicht in einem Vertragsverhältnis, also zum Beispiel bei einem Verlag oder sowas, mit einem zusammengearbeitet haben und die sollen sich dann plötzlich mit deinem Ehemann unterhalten, wenn du tot bist oder so, wäre es halt gut, wenn diese Leute das wüssten. Und wenn das dann halt nicht so super awkward ist, dass sich da zwei völlig fremde Leute unterhalten müssen in so einer relativ persönlichen Situation. Bei mir war es jetzt relativ simpel. Also, ne, wie gesagt, ich habe ja eben schon mal gesagt, es kann durchaus sein, dass ich das in den nächsten Monaten und Jahren nochmal überarbeite, aber momentan ist es halt so, dass ich halt nur gesagt habe, meine veröffentlichten Werke können veröffentlicht bleiben. Unveröffentlichte Werke bekommt erstmal auch die liebe Tine, weil mein Mann hat da keinerlei Interesse dran signalisiert und das war mir, also ist mir auch recht. Ich weiß nicht, ob dir das was bringt, wenn du dann irgendwann so eine Festplatte bekommst und da sind halt 95 angefangene Projektordner und in jedem steht so ein Satz Notizen, weil das sind normalerweise meine nicht ausgearbeiteten Projekte, die bestehen normalerweise nicht aus viel mehr. Aber wenn
Vielleicht
dir
ist ja eine
davon
Prämisse
irgendwas
dabei, die ich
gefällt,
geil finde.
ne, wenn dir davon irgendwas gefällt. Wie gesagt, die Idee mit der Versteigerung gefällt mir auch. Das werde ich vielleicht auch machen, aber prinzipiell habe ich für meine, also das ist so, die unveröffentlichten Sachen war jetzt halt einfach nur so, ja, kannst du haben, kannst du was mitmachen, wenn du keinen Bock drauf hast, musst du aber auch keinen Bulldozer drüber fahren lassen, ist mir auch egal. Dann verstaubt es halt einfach in irgendeiner Kiste. Für die veröffentlichten Werke, wie gesagt, ne, habe ich bisher halt nur festgelegt, dass sie veröffentlicht bleiben können, es sei denn, euch fällt irgendwas ganz Wichtiges ein, warum sie es nicht sollten. Das kann ja auch mal sein. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste, was, aber however. Für alles Weiterführende, irgendwie sollte ich tatsächlich nach meinem Tod noch Anfragen kriegen, irgendwie meine Sachen verfilmen zu lassen oder sonst irgendwas. Dürft ihr das gemeinsam entscheiden? Das ist natürlich auch so eine Sache, wo ich gedacht habe, so, ja, könnt ihr euch halt drüber unterhalten, ne? Weil es geht halt prinzipiell irgendwie auch so darum, welche Leute kennen dich so am besten, ne? Und ist halt so, es muss ja nicht immer nur ein Mensch sein, der dich besonders gut kennt. Es können ja auch mehrere Leute sein, aber wie gesagt, dann sollte man halt darauf achten, dass diese Leute auch sich zumindest bewusst sind, dass sie mal drüber reden sollten. Und was das Geld angeht, war ich jetzt tatsächlich in der Position, dass, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ich mir gedacht habe, wenn ich morgen vom Blitz getroffen werde, hinterlasse ich keine Menschen, die finanziell von mir abhängig sind. Das ist ein Privileg, das nicht jeder hat, das ist mir klar. Aber in meinem Fall war das so und daher habe ich für meine eventuell posthumen Einkünfte eine Liste von Charities hinterlassen, von denen ich denke, dass denen dieses Geld zukommen könnte, mit der Entscheidungsgewalt halt, wie gesagt, 50-50 und so.
Auch das von den Filmrechten? Die
Weiß
fünfteilige, super hochwertig mit Elijah Woods und Keira Knightley besetzte Verfilmung von Elysion
Das
und
weiß ich
so.
nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir da so im Detail drüber Gedanken gemacht habe, aber es ging mir halt darum, nicht nur zu sagen, so, ja, spendet das irgendwo hin, euch irgendwas aus, ne, sondern auch da kann man ja seinen Hinterbliebenen das Leben so ein bisschen einfacher machen, so nach dem Motto, ja, wenn ihr das machen wollt, also ne, wenn irgendwie ein Studio an euch herantritt und sagt, wir wollen das gerne verfilmen, dann sprecht doch mal bitte kurz drüber, ob ihr glaubt, dass ich dieses Projekt gut gefunden hätte. Ich vertraue euch dahin so weit, dass ihr das für mich entscheiden dürft, wenn ich nicht mehr da bin. Und wenn ihr dann unsicher seid, was ihr mit der Kohle anfangen wollt, dann gibt es hier so ein paar Charities, die finde ich ganz gut. Die können bestimmt auch immer Geld brauchen. Muss ja nicht 100% der Summe sein, ne? Aber wenn man schon mal weiß, was der andere gewollt hätte, dann ist man ja schon mal so ein Stückchen weiter. Ja, mehr Gedanken habe ich mir jetzt ehrlich gesagt darüber auch noch nicht gemacht. Ich bin also auch kein leuchtendes Vorbild, jedes einzelne Detail durchdacht zu haben. Aber man muss ja irgendwo mal anfangen.
Ja, und es ist ja auch so, dass so viele Aspekte gibt, die man berücksichtigen wollen könnte, die hat man einfach nicht von Anfang an auf dem Schirm. Weil was passiert, wenn ich mal tot bin, ist jetzt nicht so unbedingt die Frage, mit der man sich jeden Tag beschäftigt und die irgendwie von Grundschulalter an im Bewusstsein der Menschen herrscht und wo es irgendwie schon kulturelle Skripte dafür gibt, beziehungsweise ja, es gibt kulturelle Skripte, aber die sind so mehr so in Richtung, denkt bloß nicht drüber nach. Und
Das
ja.
war. Aber wie gesagt,
Aber
prinzipiell bin ich der Meinung, auch wenn das so verschiedene Stadien durchläuft, so ein Nachlassverwaltungsdokument, und das ist ja auch für normale Testamente durchaus normal, dass man die im Laufe seines Lebens, wenn man sich denn damit beschäftigt, ab und zu nochmal überarbeitet und nochmal neu aufsetzt, weil sich halt auch Dinge ändern.
Ja.
Ne, Lebensumstände ändern sich, Abhängigkeitsverhältnisse oder Menschen, die vielleicht dann doch von einem finanziell abhängig sind, das ändert sich halt alles. Und dann muss man halt nochmal neu darüber nach, oder es fällt einem halt Dinge ein, die man noch nicht so bedacht hat. Da kann man dann auch nochmal drüber nachdenken. Vielleicht ändert sich auch was in Hinsicht auf den eigenen Gesundheitszustand, dass man über sowas nochmal nachdenken muss. Wie ne, spezielle Patientenverfügungen für spezielle Fälle und wie auch immer. Aber meine Herangehensweise war jetzt erstmal, ich habe jetzt mal irgendwie so einen Draft aufgesetzt. Das heißt, es existiert jetzt schon mal ein Dokument. Das ist noch nicht perfekt, aber es ist schon mal besser als nichts. So. Und darauf kann man jetzt halt aufbauen. Und ich denke, wenn mir in den nächsten Jahren veröffentlichungstechnisch auch noch so ein paar andere Sachen auffallen oder na, man einfach noch ein paar andere Erfahrungen macht, vielleicht von anderen Fällen noch hört, was andere Leute dazu meinen, weil das ist ja auch so eine Sache, je weniger es halt im öffentlichen Bewusstsein auch von Kreativschaffenden halt irgendwie stattfindet, desto weniger Austausch hat man ja darüber und desto weniger Ideenflow kommt ja auch so zustande. Und ich habe halt einfach so ein bisschen die Hoffnung, wenn sich halt noch mehr Autoren wie halt Neil Gaiman, der halt eine große Fanbase hat und auch halt einen großen Pull hat, wenn er sich für irgendwas einsetzt, mit sowas beschäftigen, dass dann vielleicht auch noch so ein paar neue Impulse einfach ergehen. Man muss ja auch auf neue Gesetzgebungen eventuell Rücksicht nehmen, ne? Das kann sich ja auch immer noch irgendwie was ändern.
Ja, halt mal kurz den Gedanken, ich muss mal die Katze rauslassen, bevor die anfängt zu versuchen, sich unter der Tür durchzugraben. Moment.
Oh nein.
Mädchen, musst du mal Pipi, musst du mal raus. Hier, Mädchen, hier, lauf, bist frei.
Katze gerettet?
Sorry, ja, Katze ist rausgeworfen.
Nein, alles gut, von Monty Frosch, du kannst weiter schlafen.
Genau.
Sag ich so, Katze?
Snoron.
Wo ist Katze? Das ist die Katze.
Okay, sorry. Ich hoffe, ja, du hast den Gedanken.
Ja, nicht. Ja, nee, ich weiß noch, was ich sagen wollte.
Okay, sehr schön, gut.
Naja, von daher gehe ich halt davon aus, dass sich so ein Dokument halt auch im Laufe des Lebens durchaus nochmal ändern kann, aber es ist halt für mich zumindest schon mal etwas beruhigender zu wissen, dass ich schon mal irgendwie angefangen habe, anstatt halt einfach den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als wäre ich unsterblich.
Aha.
Ja.
Jo.
Ja, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte.
Ja. Ich meine, eine Patientenverfügung habe ich schon. Die habe ich auch schon ganz lange.
Sowas habe ich auch mal aufgesetzt, müsste ich aber wahrscheinlich auch noch mal drauf gucken, weil es auch schon ewig her.
Ja.
Ne, also wie gesagt, wenn man sich schon mal damit beschäftigt hat und dann ab und zu sich vielleicht noch mal so ein bisschen weitergehend mit sowas beschäftigt, es nimmt einem so ein bisschen die Unsicherheit. Also wie gesagt, zumindest bei mir ist das so. Wie gesagt, es mag halt Leute geben, die sich mit dem Selbstbetrug einfach besser fühlen, aber ich halte das für eine etwas kurzsichtige Herangehensweise, ohne jetzt jemanden verurteilen zu wollen, aber...
Ja. Ich habe auch Organspendeausweis in meinem Portemonnaie und so. Also,
ja, me too.
Ja. Ich bin frei zum Ausschlachten.
Wie schön. Möchtest du noch ein Schlusswort formulieren?
Ein Schlusswort. Tja. Wir werden alle sterben, aber das ist okay, weil. Es macht irgendwie, ne, Dinge werden ja dadurch wertvoll, dass es davon nicht so viele gibt. Und ich meine, es gibt die Leute, die sagen, ja, aber wenn ich irgendwann mal tot bin und gar nichts mehr erleben kann, dann ist das Leben doch sinnlos und so. Und ich denke mir so, Alter, gerade wenn die Party irgendwann vorbei ist, will man doch erst recht feiern. Und
wahr.
Ja, und ich denke mir, sich mit der eigenen Sterblichkeit und der Sterblichkeit anderer so ein bisschen hin und wieder mal auseinanderzusetzen, kann auf jeden Fall die Lebensqualität steigern, wenn man es halt schafft, so die anfängliche Abneigung, ja, damit umzugehen und sich davon nicht abhalten zu lassen und so. Ja, es ist schon so ein Abgrund, auf den man zusteuert, aber daran kann man ja nur nichts ändern. Das heißt, man kann nur irgendwie damit umgehen. Und je eher man damit anfängt, desto mehr Zeit hat man, damit seinen Frieden zu machen und desto mehr Zeit lebt man in Frieden mit diesen Fakten des Lebens. Und ja, daher genau, bin ich der Meinung, sich mit der eigenen Sterblichkeit zu beschäftigen, macht das Leben besser, macht das Leben wertvoller und macht einen in sich ruhender und friedlicher. So.
Das war doch ein schönes Schlusswort.
Danke.
Dann erzähle ich jetzt noch kurz, was wir beim nächsten Mal machen.
Genau, motzen.
Na, eigentlich haben wir es ja schon gespoilert.
Ja.
Beim nächsten Mal machen wir eine Companion-Folge. Und zwar hatten wir ja mal eine Folge gemacht zu unseren 3 größten Aha-Momenten. Also so den Top 3 Schreibtipps, die uns irgendwie super viel weitergeholfen haben in unserem schreiberischen Dasein. Und nachdem wir jetzt heute so ein bisschen über so ein etwas gesetzteres Thema gesprochen haben, haben wir uns gedacht, machen wir nächstes Mal nochmal eine Folge, wo wir ein bisschen motzen und reden mal über die 3 Schreibtipps, die uns am unbeliebtesten sind.
Genau, die wir für
also die 3
schädlich
halten.
Die
wir absolut nicht abkönnen, bei denen wir absolut der Meinung sind, die sind Humbug.
Die sind nicht nur Humbug, die sind nicht nur Humbug, die sind schädlich. Die hindern Leute eher daran zu schreiben, als dass sie das fördern.
Genau.
Genau.
Also, wie immer, ne, man schließt von sich auf andere und wenn das für euch ganz toll funktioniert, fein. Aber genau. Wir wollen auf jeden Fall nächstes Mal motzen und das wird mit Sicherheit witzig. Da freue ich mich schon drauf.
Ich auch.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.